So, jetzt will ich ganz schnell einsteigen in mein Predigtthema und euch mal rausreißen aus der herrlichen Stille und Anbetung und möchte mit uns heute Morgen über den Jakobusbrief sprechen. Der Jakobusbrief. Ein kleiner Brief im Neuen Testament, von Martin Luther recht missverstanden worden, noch im 16. Jahrhundert, weil Martin Luther sein eigenes Problem, wir sind ja alles Kinder der Geschichte, unserer eigenen Biografie, ja, und wollen wir ihn nicht zu sehr tadeln, Luther hatte Probleme mit den Werken und in seiner eigenen Lebenswelt, dass er nur den Jakobusbrief nur durch das Licht der Rechtfertigungslehre sah, die Gott ihm geschenkte und die da aufbrach, und er konnte mit dem Jakobusbrief nicht allzu viel anfangen. Aber umso mehr ist der Jakobusbrief geschrieben von dem Halbbruder von Jesus, ein Klassiker, der, glaube ich, uns ganz praktisch Christsein vor Augen malt in dieser Zeit, in der wir heute leben. Der uns ganz unverblümt unsere Stellung als Christ in einer chaotischen und dunkel werdenden Welt als nicht einfach beschreibt. Ja, und die dunkel werdende Welt ist ja nur ein, hey, das ist ja nur ein, das ist ja subjektiv, ja. Ich kam gerade von der Weiterbildung, 5 Tage Studium. Wir haben uns über die Erweckungsgeschichte und die politischen Zusammenhänge Deutschlands, Europas und der Welt 5 Tage lang Gedanken gemacht und daraus versucht, Schlüsse zu ziehen, wie stellen wir uns als Kirche Jesu auf. Und ich habe wieder ganz neu festgestellt, die letzten 500, 600 Jahre, die Menschen haben immer schon aus ihrem Blickwinkel die Welt als dunkel werdender betrachtet. So, das sollten wir nicht ganz zu hoch hängen, wenn wir den Eindruck haben, es wird jetzt richtig dunkel. Es hat immer schon den Eindruck erweckt, die Welt wird dunkel. Und deswegen kommt Jesus ja mit seinem Licht. Amen. Und Jakobus spricht hier Themen an, die so richtig Reizthemen sind. Ich erinnere euch mal, wenn ihr den Jakobusbrief schon mal gelesen habt, oder mache euch gerade wieder Mut, wenn ihr heute Nachmittag so, es ist ja ein bisschen trüb und auf dem Weihnachtsmarkt will man ja nicht gehen, weil ja da so viele Menschen sind, dann schnappt ihr deine Bibel und liest mal den Jakobusbrief. Bist auch ganz schnell durch in 5 Kapiteln. Jakobus ist so praktisch und so aktuell und er sagt, Freunde, ist es nicht so, euer Glaube wird in eurem Lebensalltag auf die Probe gestellt, stimmt's? Das merkst du spätestens morgen früh, wenn du wieder zur Arbeit gehst. Euer Glaube wird auf die Probe gestellt. Und hey, ja, es ist nicht einfach, aber verliert nicht die Freude, oder? Das ruft er zu im 1. Kapitel. Verliert nicht die Freude. Oder ein anderes Thema. Wenn jemand nicht weiß, was er tun soll. Wenn jemand nicht weiß, ist jetzt die kommende Entscheidung richtig, die ich treffen will. Dann darf er Gott bitten und Gott wird ihm den Heiligen Geist und Weisheit geben. Du darfst Gott bitten, sagt Jakobus. Du darfst Gott bitten um Weisheit und Glauben zugreifen zur Weisheit. Gott wird zu dir sprechen. Und er sagt, bemüht euch nicht zu zweifeln. Bemüht euch nicht zu zweifeln, weil das bewirkt nichts für das Wachstum eures Lebens. Zweifel bringen nichts für Alltagsentscheidungen. Sie taugen nicht. Und dann? Über 30 Mal in diesen kleinen 5 Kapiteln, über 30 Mal benutzt Jakobus Bilder aus der Natur, aus dem Leben, um uns geistliche Wahrheiten zu vermitteln. Beim Lesen dieses Briefes erweckt es den Eindruck, er wäre mit Jesus irgendwie verwandt. Und er hätte ihm zugehört. Wir wissen aus der Apostelgeschichte oder aus dem Umfeld, zu Lebzeiten wollte Jakobus, er wollte damit gar nichts zu tun haben. Ich meine, Alter, mein Halbbruder, ja, kommt er ins 30-jährige Alter, ja, und jetzt fängt er an zu spinnen. Jetzt erzählt er was von besonderer Erwählung. Mensch, ich kenne den doch, den Knilch. Ja. Jakobus wollte das nicht so wirklich glauben, dass Jesus erwählt ist von Gott. Aber als Jesus starb und als Jesus auferstand, dann gab er Attacke. Dann war er dabei. Dann war er on fire. Weil er gesehen hat, mein Gott, ich bin mit Gottes Sohn zusammen zur Schule gegangen und jetzt ist das wahr, was Gott schon im Propheten, ich komme aus der Familie, wo Gott Jesus hineingepackt hat. Das muss unglaublich cool gewesen sein. Und Jakobus wurde dann zum Apostel, zum Hauptpastor in Jerusalem, war leitend und führend dabei, hat einen großartigen Dienst gehabt. Und man sagt, er ist dann so um 55 nach Christus hingerichtet worden in der Mission beim Verkündigen des Evangeliums. Und seine 30 Bilder aus der Natur sind richtig gut. Und er spricht heiße Themen mit diesen Bildern in unserem, aus unserem Leben an. Nicht wahr? Erinnert ihr euch? Er spricht von diesem kleinen Steuerruder an so einem Containerschiff. Dieses kleine Ding, was da hinten dran ist, steuert ein riesengroßes Schiff. Wenn du die Titanic mal gesehen hast, dann weißt du, wie schwer es war, dass das Steuerruder, das kleine Ding, dass das Schiff rumreißen konnte. Es brauchte Zeit, das ging nicht so schnell. Und Jakobus sagt, so ist das mit unseren Worten. Sind sie mal draußen, kannst du sie nicht mehr zurückrufen. Und sie können manchmal richtig Unheil anrichten. Und es ist manchmal ein großer und langer Prozess nötig, bis da wieder das Schiff auf Kurs ist. Was können wir mit Worten steuern? Und er ruft uns auf zur Besonnenheit mit unseren Worten, oder? Oder den Reichtum spricht er an. Auch aktuell wieder sehen wir es. Er sagt, Menschen häufen Reichtum an und dann kaufen sie mit ihrem Geld immer mehr Immobilien und investieren immer mehr in Geldanlagen. Und Jakobus sagt, wer die Möglichkeit dazu hat, der passe aber auf, dass er sich seiner Armseligkeit vor Gott bitte rühme und nicht seines Reichtums und nicht seines Wohlstandes, denn er ist wie eine, jetzt kommt der Vergleich, Wiesenblume. Wenn es dir finanziell gut geht, dann sagt Jakobus, dann bedenke dran, du bist wie eine Wiesenblume. Du blühst auf. Eine Wiesenblume, nicht eine Riesenblume, eine Wiesenblume. Und ganz schnell bist du weg. Und wer arm ist, sagt er, wer das nicht kann, wer nicht eine Immobilie nach der anderen kaufen kann hier im Osten, der rühme sich des Ansehens Gottes, weil Gott dich kennt. Ist das cool? Und der rühme sich, sagt die neue evangelistische Übersetzung, des Ansehens bei Gott, das er bei ihm genießt. Du als Hartz-IV-Empfänger, falls du das siehst heute Morgen, genießt Gottes Ansehen. Das verkündige ich dir im Namen Jesus aus dem Jakobusbrief. Das sehen wir ja aktuell, wie viel Zinswert dein Geld wert ist, ja? Investiere in die Ewigkeit, investiere in die Gemeinde. Hey, lass uns das Geld ins Reich Gottes investieren, damit wir Menschen, mehr Menschen anstellen können, die das Evangelium in Wittenberg und Dessau verkündigen können, oder? Er geht auch an das Namenschristentum im ersten Kapitel. Wer meint, er diene Gott und hat seine Zunge nicht im Zaum, der macht sich selbst etwas vor. Sein Dienst für Gott hat ja gar keinen Wert. So, was man geistlich aufbauen will, reißt man mit mangelndem Charakter hinten gleich wieder ein. Oder er spricht vom Glauben und Werke. Oder er spricht von der Wurzel und der Frucht. Er sagt, Freunde, aus einer sauberen Quelle kann niemals sauberes und schlechtes Wasser fließen. Kann nicht. So, also achte auf dein Herz, dass dein Herz sauber wird, weil lass das Gute rausfließen. Und wenn du beides hast, Gutes und Schlechtes aus deinem Mund, dann guck, dass deine Quelle sauber wird. Starker Tobak, oder? Ich finde Jakobus mega. Er spricht im dritten Kapitel davon, dass wir Friedensstifter sein sollen. Dass wir doch auch immer wieder darauf achten mögen, nachzugeben. Wenn du dich in so eine Diskussion mit Impfen oder Corona begibst, zieh dich raus. Zieh dich raus. Stifte Frieden. Stifte Frieden. Sei unparteiisch. Sähe Frieden. Er sagt, wenn du keinen Frieden säst, wie willst du Frieden ernten? All diese coolen Sachen. Und dass wir einander nicht verurteilen sollen, nicht schlecht übereinander reden sollen im Kapitel 4. Dass wir einander nicht verleumden sollen. Wollen wir mal ein Statement machen als Christen? Wir sind nicht die Verkläger der Brüder. Das ist ein anderer, oder? Ich will mich nicht daran beteiligen, negativ über andere zu reden. Ich nicht. Das macht der Teufel. Ich nicht. Es ist nicht mein Job als Christ, über einen anderen mit jemandem zu sprechen. Schlechtes zu verbreiten. Wie schnell geht das? Wie schnell reden wir über andere und machen uns dreckig? Und der Heilige Geist überführt uns und dann schämen wir uns wieder und können es aber nicht mehr gut machen. Hilft auch nicht eine Entschuldigung, hilft ja nicht. Das Ding ist draußen, die Bombe ist explodiert. Und dann sagt er, lasst uns Täter sein des Wortes und nicht nur Hörer. Meine Einschätzung über einen anderen ist eine Sache, ihn aber dann so anderen darzustellen, wie ich ihn sehe. Da sagt Jakobus, tu das nicht, denn du siehst nicht das ganze Bild eines Menschen. So, und jetzt komme ich zum Predigtext. Kapitel 5, das war nur Einleitung. Jetzt kommen wir mal zu Kapitel 5 und schauen uns mal einen Adventstext an. Wir sind ja im zweiten Advent. Und wir lesen heute Morgen von Kapitel 5, Verse 7 bis 12. Haltet also geduldig aus, liebe Geschwister, wartet auf das Wiederkommen des Herrn, seht, wie der Bauer auf die köstliche Frucht der Erde wartet und sich ihretwegen geduldet, bis sie den Herbst- und Frühjahrsregen bekommt. So habt auch ihr bitte Geduld und fasst Mut, denn das Kommen des Herrn steht bevor. Ärgert euch nicht übereinander, liebe Geschwister. Ihr wollt doch nicht gerichtet werden. Seht, der Richter steht schon vor der Tür. Nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn gesprochen haben, als Beispiel. Wie standhaft haben sie ihre Leiden ertragen. Ihr wisst ja, dass wir die glücklich preisen, die durchhalten, Eckhard Neumann. Von der Standhaftigkeit Hiobs habt ihr gehört und gesehen, wie der Herr ihn am Ende belohnt hat. Der Herr ist voller Mitgefühl und Erbarmen. Vor allem aber lasst das schwören, liebe Geschwister. Schwört weder beim Himmel noch bei der Erde noch sonst einen Eid. Lasst vielmehr euer Ja ein Ja sein und euer Nein ein Nein. Ihr wollt doch nicht dem Gericht verfallen. Das ist ein Klassikertext, der in der Adventszeit von vielen Pastoren gepredigt wird und der passt heute Morgen zum zweiten Advent. Diese alte Tradition, wo wir 4 Wochen im Dezember uns einstimmen auf das Kommen Jesu. Und ich will Advent weder nur nach vorn noch nur nach hinten blickend feiern. Ich möchte beides im Auge haben, denn Jesus erstes Kommen ist so bedeutend für mein Leben und ich will, dass er in meinem Leben jeden Tag neu kommt. Jeden Tag neu kommt, wenn ich früh morgens aufstehe, ist er da in seinem Heiligen Geist und ich sehe ihn Tag für Tag und ich kann mit ihm durch meinen Alltag gehen in meiner Welt. Euch ist heute ein Retter geboren. Jesus sagt, ich werde bei euch sein bis ans Ende der Welt. Aber ich will auch im Blick haben, dass er ein zweites Mal wiederkommt. Als König, als Herrn, als Erneuerer dieser Welt. Und bei diesem zweiten sind wir doch so oft, glaube ich, mit unserem Jetzt und Hier beschäftigt, dass wir das oft gar nicht im Blick haben, oder? Zu oft, finde ich, schaue ich und schauen viele auf unsere kleine Welt, mit der wir so Wrestling machen und kämpfen und unsere Nöte und wir büßen so viel Energie ein, weil wir nur auf das Jetzt schauen. Im Alten Testament heißt es einmal im Psalm 121, glaube ich, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Das ist der Weg für Christen. Dein Problem ist nicht so groß, dass du nicht draufstehen kannst und hebst deine Augen, manchmal mit Tränen gefüllt, auf zu den Bergen. Wieder ein Bild aus der Natur, von dem Hilfe kommt. Hey, aus dem Wald kommt keine Hilfe. Ja, wer Gott nur in der Natur sucht, gibt es so ein Sprichwort, der möge sich auch vom Oberförster beerdigen lassen. Nein, das ist ein Bild, dass du bitte deine Augen aufhebst zu dem, der größer ist. Das ist der, der die Berge gemacht hat. Von dem kommt Hilfe. Es ist nicht der Gott der Berge. Es ist der Gott des Himmels und der Erde. Er ist dein Vater. So schauen wir uns die 2 Verse erstmal nochmal an. Vers 7. Haltet also geduldig aus, liebe Geschwister. Wartet auf das Wiederkommen des Herrn. Er schreibt diesen Brief ca. 48 nach Christus. Und schreibt, wartet auf die Wiederkunft des Herrn. Ein Theologe hat mal gesagt, ja, Jesus kommt jeden Morgen neu wieder durch den Heiligen Geist. Das ist vielleicht clever, Aber das ist nicht die Wahrheit. Denn 48 nach Christus kam der Heilige Geist schon und er hat das nicht gemeint. Warte jeden Morgen, morgen früh ist er wieder da. Sondern Jesus kommt einmal sichtbar wieder als König. Und er sagt, wartet auf die Wiederkommen des Herrn. Seht, wie der Bauer auf die köstliche Frucht der Erde wartet und sich ihretwegen geduldet, bis sie den Herbst und den Frühjahrsregen bekommt. So habt bitte auch ihr Geduld und fasst Mut, denn das Kommen des Herrn steht bevor. Das Kommen des Herrn steht bevor. Merkst du, das ist nicht das jeden Morgen neu. Das Kommen des Herrn steht bevor. Das heißt für uns heute Advent. Seid geduldig, lesen wir hier am Anfang. Seid geduldig am Anfang. Fasst Mut, heißt es am Ende. Oder Luther sagt, stärkt eure Herzen. Stärkt eure Herzen. Mitten in dieser Corona-Pandemie, stärkt eure Herzen. Wir wissen nicht genau wann. Aber die Botschaft ist, stärkt eure Herzen. Wartet aktiv auf das Wiederkommen des Herrn. Und ich dachte mir, Jakobus, bitte, wir kennen doch die Phasen unseres Lebens mit der Ungeduld. Ja? Ungeduld ist so eine Sache, oder? Wir sollen Geduld haben. Wenn wir eine Entscheidung treffen müssen und Gottes Willen hören wollen oder andere Gebetsanliegen haben und brauchen, dann kennen wir das mit der Ungeduld. Stimmt das? Wir kennen so eine Phasen. Gott, wann kommst du denn endlich? Wann sprichst du jetzt zu mir? Und Gott, ich bräuchte ein neues Auto, ja? Oder Gott, ich will einen Partner, ja. Ungeduld, das kennen wir. Wir kennen das im materialistischen Leben auch, oder? Ungeduld. Wann kommt da nur endlich mein neues Handy? Ja, meine Enkelkinder, die trammeln schon mit den Füßen, sind ganz ungeduldig. Sie wissen, Heiligabend kriegen sie vielleicht was. Ja? Das geht schon los, wochenlang. Ungeduld, das kennen wir, Jakobus. In den 60er Jahren hat man diesen Marshmallow-Test gemacht. Kennt das noch einer? Weiß jemand, was das ist? Marshmallow-Test. Man hat Kinder in einen leeren Raum gesetzt, kleine Kinder, ja, Pädagogen kennen das, und hat ihnen dann einen Teller hingelegt mit einem frischen Marshmallow drauf. Und hat diesem Kind mit 4, 5, 6, 7, 8 Jahren, man hat diese Experimente lange gemacht, hat diesem Kind gesagt, fass es nicht an, lass es, hab Geduld, bis ich wiederkomme. Weil ich komme wieder und dann kriegst du einen zweiten Marshmallow, wenn du den nicht gegessen hast. Und dann hat man das Kind warten lassen. Und dann siehst du per Video, kannst du ja im Internet anschauen, dann siehst du, was da abläuft in den Kindern. Und kannst die Kinder beobachten, wie sie kämpfen mit dem Inneren. Und manche halten nicht durch, manche schaffen es. Wie ist es mit uns? Sind wir ungeduldig im Blick auf das Kommen von Jesus? Und ich würde dir mal heute provokant unterstellen und mir nicht so sehr, wie ich auf mein Handy warte. Nicht so sehr, wie ich möchte, dass Jesus meine Wünsche erfüllt. Viele Christen wüssten um bessere Dinge. Aber bitte, Jakobus, sorry, nimm's uns doch mal nicht übel, oder? Ich meine, wir wissen, dass es ja grundsätzlich wahr ist, oder? Keiner sitzt hier heute Morgen oder im Livestream, der zweifelt an der Wiederkunft von, das habe ich gelernt im Kindergottesdienst, damit bin ich schon geboren worden mit der Botschaft. Ich glaube das, Jesus kommt wieder einmal. Und wir warten jetzt schon fast 2000 Jahre. 2048 haben wir dann exakt 2000 Jahre vom Schreiben seines Briefes an. Wir warten, nimm uns das doch, das musst du doch verstehen, Jakobus, dass das jetzt nicht mehr das Allerwichtigste und Brennendste ist. Weißt du, Jakobus, ich kann das verstehen, wenn Erhofftes so lange nicht eintrifft, stelle ich mir vor, dass Jakobus sagt, ich kann das verstehen, Freunde, wenn Erhofftes so lange nicht eintrifft, dass es sehr schwer ist, diese Spannung aufrechtzuerhalten. Und heiß. Jetzt, wir sind die Generation, Jesus zu erwarten. Und weißt du, was ich feststelle? Vielleicht hast du eine andere Wahrnehmung weltweit. Als Christen, ich nehme vermehrt eine immer größere steigende Ungeduld wahr im Menschen und sicher bald immer mehr auch in Christen. Eine Ungeduld, nicht Geduld, sondern eher Ungeduld. Jesus, wann kommst du wieder? wie lange noch, Herr? Jedes Mal, wenn ich die Nachrichten anschmeiße, kommt das in mir hoch. Gott, wie lange noch? Dann siehst du die Kinder verhungern, dann siehst du die Ungerechtigkeiten, dann siehst du die Brutalitäten, dann siehst du Gewalt, dann siehst du das Klima, dann siehst du Nöte, 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 Nöte. Da entsteht eine Ungeduld in uns. Ich bringe euch mal Psalm 130, Vers 6 mit. Da heißt es, ich sehne mich nach dem Herrn mehr als die Wächter nach dem Morgen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist dabei ist, bei denen, die sich dafür öffnen, ein bisschen Ungeduld beizubringen. Ein bisschen mehr Ungeduld in unser Herz hineinzulegen. Eine gesunde Ungeduld. Advent heißt für mich, ich werde ungeduldiger. Je mehr ich diese Welt betrachte, je mehr Krisen, je mehr Ehen zerfallen, je mehr Elend kommt, ich kriege mehr Ungeduld und das macht etwas in mir, diese Ungeduld. Herr, wie lange noch? Vielleicht fällt es dem, der satt und zufrieden ist, tatsächlich schwer, so voller Sehnsucht zu warten auf die Wiederkunft Jesu. Aber ich sag dir, ich bin in den letzten Wochen, wir haben ja auch einen Gottesdienst gefeiert über das Thema verfolgte Kirche, mit mehreren zusammengekommen und habe am Tisch gesessen mit Menschen, die dort arbeiten. Diese wachsende verfolgte Kirche Jesu trägt vielleicht gerade jetzt aktuell mehr dazu bei, dass Jesus wiederkommt, weil wir ihn wegen Ungeduld erwarten. Gott, wie lange noch? Wie noch ein Märtyrer, noch ein Märtyrer, noch mehr Gewalt. Der IS, jetzt in Äthiopien, über und überall, Afrika wird überrollt. Und das, was der Auslöser wird, ist Ungeduld. Und wir rauchen da unsere Zigarette und sagen, ah, Jesus kommt irgendwann wieder. Ja, ich kenne keinen Christen, der Zigarette. Doch, ich kenne Christen, die Zigarette. Ich nicht, aber war jetzt nur ein blödes Beispiel. Sitzen da mit unserem Bierchen. Oder mit unserem Spezi und sagen, boah, weißt du, meine Gemeinde ist cool, Worship ist mega, Predigt geht, Geschwister sind cool, wir haben so ein mega Wunder. Och, weißt du, Jesus muss jetzt nicht wiederkommen. Ich will noch ein bisschen arbeiten. Diesen spröden Spruch höre ich jetzt immer öfters. Ich will gar nicht, dass Jesus kommt, ich will nur heiraten. Alter, weißt du nicht, dass du heiraten kannst in der neuen Welt? Was für ein Schwachsinn. Das zeugt doch nur irgendwie. Nee, na Ungeduld, dass Jesus, ach, soll er noch, bis wir warten noch. Und jeden Tag sterben Menschen um des Evangeliums willen, verhungern Kinder, weil eine Handvoll Reiche in dieser Welt auf den Kröten hocken und sich irgendwelche Wege auf den Mars bauen, statt Menschen zu versorgen. Okay. Wo sind wir? Bei allen, die sich danach sehen, dass etwas Schlimmes aufhört, sieht es nämlich ganz anders aus. Wenn du dich danach sehnst, dass eine Katastrophe zu Ende geht, dann sehnst du dich nach Erlösung. Wer über mehrere Jahre betet, dass Gott eingreift und sein Gebet erhört, wer dranbleibt, dass endlich eine verschlossene Tür aufgeht, dass Unversöhnlichkeit endlich aufhört, dass endlich Frieden kommt. Dieser Mensch ist ungeduldig und erwartet den Herrn ganz anders. Hat das jemand von mir? Da postet ein geplagter Vater kürzlich, ich bat Gott um Geduld und er schenkte mir 6 Kinder. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir finden doch in aller Regel Herausforderungen zum Kotzen, oder? Ich will eigentlich jetzt ein bequemes Leben, ja? Gott schenkt mir Geduld und du kriegst 6 Kinder. Dann lernst du in dem Prozess Geduld. Jakobus sagt, ja genau, das ist mein Punkt. Seid dankbar für eure Herausforderungen, denn sie produzieren eine Ungeduld als quasi Vorzündstufe in eurem Leben. Gott, das halte ich nicht länger aus auf meiner Arbeit. So geht das nicht weiter her. Und es treibt dich ins Gebet und es führt dazu, dass die Gebete im Himmel ankommen und Gott Gebet erhören kann. Und dann schenkt er dir diese Wartezeit, während du ungeduldig flehst, diese Geduld zu haben und aufzubringen. Erkennt jemand den Weg? Was für eine starke Aussage. Wir sollen geduldig warten, bis das Kind aus der Krippe, der Mann am Kreuz, den Gott erhöht hat und als König aller Könige noch einmal erscheint, bis er wiederkommt und alles vollendet, was seine Propheten geschrieben haben. Was er damals begann und beendet, indem sein Reich sich durchsetzt. Und der Druck dieser Welt lässt mich ungeduldig werden, damit ich auf meine Knie gehe und bete. Und neben mir der Nächste beginnt zu beten und der Nächste beginnt zu beten. Und dieser Druck dieser Welt Christen dazu führt, zum Herrn zu schreien. Und die Gebete der Heiligen füllen allmählich die Räucherschalen im Himmel, bis das so weit ist, dass sie ausgegossen werden können. Seid ihr da? Habt Geduld und erwartet die Ankunft. Beschleunigt die Ankunft durch Gebet und nicht durch Jammern. Verstehst du den Prozess, warum Gott dich in miserable Umstände steckt? Damit es eine Ungeduld in dir produziert, die zur Geduld wird. Ich erwarte dich, Herr. Wollen wir weiterlesen? Vers 9 und 10. Zweiter Punkt unter dem Thema. Wie können wir Jesus besser erwarten? Erstens, indem wir die Ungeduld herauskommen lassen, die uns ins Gebet führt. Ärgert euch nicht übereinander, zweiter Punkt. Liebe Geschwister, ihr wollt doch nicht gerichtet werden, oder? Seht, der Richter steht schon vor der Tür. Nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn gesprochen haben, als Beispiel, wie standhaft haben sie ihre Leiden getragen. Interessant, dass Jakobus das in Zusammenhang bringt, wo Jesus der Wiederkommende ist, ist er auch immer der Richter, der mein Verhalten richten wird. Und das Gericht fängt zuerst im Hause Gottes an. Hast du das auch schon gelesen im Hebräerbrief? Immer erst in der Gemeinde. Das ist freundlich von Jesus. Das ist gnädig. Er lässt dich nicht erst laufen und dann sagt er Pech gehabt, sondern er warnt mich. Er warnt mich. Und er spricht zu mir. Das ist gnädig. Denn bei uns fällt Schlacke ab, wenn wir gerichtet werden vom Herrn, damit unser Geist gerettet wird. Da gibt es Hoffnung. Da gibt es auch immer die offene Tür. Immer die Tür der Umkehr. Jesus schlägt niemals niemandem eine Tür zu. Sie ist immer offen. Wir können durch Buße, durch Umkehr, nicht durch Entschuldigung sagen, das zählt nicht, das ist zu billig, sondern ein Prozess des Denkens meines ganzen Herzens. Mann, ich habe wirklich Mist gemacht und ich kehre Step by Step um. Die Bekundungen, oh ja, Entschuldigung und so, sorry, die helfen nicht, das merken wir alle. Umkehr, aber die Tür ist immer offen. Gemeinde ist auch so, Gemeinde ist immer offen. Jeder kann zurückkehren. Wir werden niemals jemandem die Tür verschließen, der bußfertig ist. Weil wir werden niemals Jesus ohne Wahrhaftigkeit begegnen können. Ohne Heiligung kann niemand den Herrn sehen. Und in den letzten Jahren ist in der Kirche Jesu weltweit die Temperatur richtig hochgekocht. Wie viele Männer und Frauen sind entlarvt worden, ihres Ehebruchs, ihrer Veruntreuung von Kirchengeldern? Und hast du nicht gesehen? Und Gott bringt das ans Licht, nicht um den Menschen abzustrafen, sondern um am Hause Gottes zu reinigen. Und viele verstehen es nicht. Sie denken, Menschen sind gegen einen. Nein, Gott war im Moment gegen dich. Und du kannst umkehren. Du kannst umkehren. Komm wieder zurück. Wie viel hat Gott am Leib Jesu getan in den letzten Jahr fünf? Und deshalb gehört zu dem Advent-Thema dazu, ärgert euch nicht übereinander. Weil es stolz ist, weil Gott das richtet. Gott konfrontiert das. Es gibt viel Grund dafür zum Ärgern, stimmt's? Packen wir es an, hat mal jemand gesagt, ein Politiker. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Es gibt viel zu ärgern, oder? Packen wir es an, dass wir lernen, uns nicht zu ärgern. Das ist Advent. Der Heilige Geist helfe uns dabei. Und ein weiteres und letztes. Vor allem, lasst das schwören, liebe Geschwister. Schwört weder beim Himmel noch bei der Erde oder sonst einen Eid. Lasst vielmehr euer Ja ein Ja sein und euer Nein ein Nein. Ihr wollt doch nicht dem Gericht verfallen. Auch da wieder, der Richter steht vor der Tür. Was ist das? Dieses Thema, ihr Lieben, liegt mir schon seit mehreren Wochen auf dem Herzen. Ich bin irgendwann mal angetriggert worden und dann hat das so innerlich in mir als Pastor, ich komme jetzt pastoral, ja, sich in mir bewegt. Und heute dachte ich, Mensch, das schreibt er hier dann mal Attacke. Ich erinnere mich nicht, wann wir als Prediger das letzte Mal hier in dieser Gemeinde oder du als Zuhörer in dieser Gemeinde das letzte Mal über das dritte Gebot gepredigt haben. Kennt ihr das dritte Gebot? Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Ist einer der 10 Gebote. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. 2. Mose 20, Vers 7. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Ich habe euch mal ein Theologenzitat mitgebracht von einem bekannten Bibelausleger, William MacDonald. Er ist wieder ganz populär geworden. Bringe euch das mal mit hier. Den Namen Gottes missbrauchen, sagt er, bedeutet, in Gottes Namen einen Schwur zu tun, dass eine falsche Aussage richtig ist. Bleiben wir mal dabei. Das ist ein bisschen theologisch, ja, ein bisschen akademisch. Was meint er damit? Ich bin in letzter Zeit Christen begegnet, wo ich wieder vermehrt Folgendes gehört habe. Gott hat mir gesagt. Gott hat mir gezeigt. Gott hat mir gesagt, ich soll den Baum kaufen. Gott hat mir gesagt, ich soll das Auto. Gott hat mir gesagt, ich soll das. Gott hat mir gesagt. Und ich habe bei manchen so ein pastorales, mulmiges Gefühl, ob da nicht die Grenze zum Missbrauch des Namens Gottes sich der Mensch nähert. Menschen, die andauernd bekunden, Gott hat mir gesagt, die das andauernd in den Mund nehmen, um ja etwas, sie wollen ja etwas ausdrücken damit. Was willst du denn den anderen sagen mit deinem Gott hat mir gezeigt? Was willst du dem anderen damit vermitteln? Dass das, was du denkst, richtig ist? Und wenn dieser Theologe hier sagt, dass du einen Schwur machst, dass eine falsche Aussage richtig ist, sind wir genau da drin. Nämlich 2 Wochen später sieht bei vielen Christen das Leben ganz anders aus und es ist nicht so zustande gekommen, wie sie noch vor 10 Tagen gesagt haben, Gott hat mir gezeigt. Und wir gehen ja drüber weg. Oder sie kommen und sagen, Gott hat mir gesagt, ich soll das zu tun und ich soll das tun. Immer Gott, immer ist Gott im Spiel. Was willst du vermitteln? Dass du wertvoll bist? Was steckt dahinter? Reflektier dich mal. Warum sagst du sowas? Geht's auch ohne, dass du den Namen Gottes an dieser Stelle in den Mund nimmst? Und hinterher kannst du Gott preisen, dass es so gekommen ist, wie du im Herzen gespürt hast? Und sagen, Gott, das warst du? Was willst du vermitteln? Stellst du Gott in den Mittelpunkt oder eher doch dich? Weil es geht ja nicht um, dass Gott etwas durch dich tut, sondern dass du etwas tust, den nächsten Schritt. Aber das Selbstwertgefühl ist so klein, dass du Gott dazu brauchst, um erstmal überhaupt dem Menschen zu sagen, was du tun willst. Versteht das jemand? Ich selber nicht. Ich wünsche dir Freunde. Ich wünsche dir Freunde, die den Mut haben, dich zu reflektieren. Und dir ich wünsche dir ein offenes Herz, dich reflektieren zu lassen. Denn wie kann ich genau wissen, dass es Gott war? Das ist der nächste Punkt. Danke für dein Statement, ne? Wie kann ich das in diesem Moment wissen? Gott hat mir gesagt, dass ich das jetzt predigen soll. Ja, dann sagst du, boah, da können wir gar nichts mehr dagegen sagen. Ist das die Wirkweise Gottes? Ich finde das ein bisschen zu spitz. Weil es bin immer noch ich. Ja? Und dann sehe ich bei Menschen nach 2 Wochen, ja genau, da ist überhaupt nichts mehr davon die Rede. Es ist ganz anders gekommen. Und so als, wir gehen zum nächsten Punkt, ja, so als, aber wir sind ja bei Jakobus, der spricht ja manchmal so heiße Dinge an, so als Pastor bitte ich dich, geh mit dem Namen Gottes sehr, sehr sorgfältig um. Weil je näher wir der Ankunft von Jesus kommen, je näher kommt der Richter vor die Tür. Und er schreibt es als 3. Gebot, du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Benutze ihn nicht für nichts und gar nichts. Außer, dass du im Namen Jesus auf die Knie gehst und betest. Im Namen Jesus Versöhnung bekommst mit Gott. Im Namen Jesus Gott in Ehrfurcht anrufst. So, man sagt ja weiter, es könnte auch Fluchen, versteckte Flüche sein, Gotteslästerung oder ein Gelöbnis einschließen, das man mit einem Schwur bekräftigt hat und dann nicht erfüllt. Naja, das Gleiche. Gott hat mir gesagt. Und dann hat er offensichtlich doch nicht gesagt. Ich rate zur Vorsicht, den Namen Gottes, der heilig ist, zu gebrauchen. Weil wir stehen einmal alle vor dem lebendigen, herrlichen, wunderbaren Gott. Ich liebe es, in meinen Gebetszeiten Gott anzusprechen. Davon sprechen wir nicht. Versteht ihr das richtig? Ich habe eine herzliche, innige, tiefe Beziehung mit meinem Freund Jesus. Aber er ist eben heiliger Freund und nicht Kumpel, der mit mir saufen geht. Gott lässt sich nicht benutzen. Gott ist heilig, aber er ist Freund. Ich habe im Studium sehr viel von Karl Barth gelesen und eines seiner Thesen liebe ich bis heute. Er sagt, wir können, das war ein großartiger Theologe im Dritten Reich, der gegen Bultmann sehr, sehr gut argumentiert hat, eine ganz wichtige Persönlichkeit in der deutschen Kirchengeschichte. Und Karl Barth sagt, wir können mit Gott nicht anders unterwegs sein, als dass wir, schlagt mich nicht, wieder ein theologischer Begriff, dialektisch unterwegs sind. Was meint das? Es heißt immer 2 Seiten. Gott vergibt dir umsonst, aber lebe du heilig. Gott sagt, ich bin jetzt schon da, aber ich bin noch nicht ganz da, ich komme erst noch. Und zwischen diesen beiden Polen leben wir, haben wir einen Korridor zu leben. Und so auch, Gott ist mir ganz nah, er ist mein Vater, ich bin sein alles geliebtes Kind. Es sagt jemand Amen dazu. Aber er bleibt der heilige, von mir nie erreichbare Gott. Und in dieser Spannung entwickelt sich Reich Gottes. Reich Gottes entwickelt sich immer nur in Spannung in unserem Leben. Ja? Du sagst, Herr, du führst mich, aber ich sehe dich jetzt noch nicht. Spannung aushalten. Ja? Gott, ich vertraue dir mein Leben, Mann, und dann entsteht ein Schicksalsschlag. Spannung. Ja? So, wir fassen zusammen. Advent heißt, wir warten, wir erwarten Jesus, indem wir durch Ungeduld quasi geduldig werden und Leid ertragen. Und ich wünsche dir dieses Ringen, dass der Heilige Geist uns zur Ungeduld führt, indem wir beten und sagen, Jesus, jetzt reicht's. Reicht's nicht bald? Was soll jetzt noch kommen? Und noch mehr Perversion und noch mehr? Lass dich nicht hinreißen, dich zu ärgern, sondern verwandle es in eine gesunde Ungeduld. So, Jesus, ich erwarte dein Kommen. Ich will, dass du kommst in meiner Generation. Ja, ein Freund hat mir gerade gesagt, weißt du, und wenn Jesus nicht kommt und ich sterben sollte, dann kneife ich meine Arschbacken zu, ich höre im letzten Moment noch die letzte Posaune und ich bin bei Jesus, das ist mir völlig egal, aber ich warte auf die Wiederkunft Jesu zu meiner Generation. Das ist die Spannung. Zweitens, indem wir nicht übereinander ärgern. Das bringt nichts, das führt zu nichts. Ärgere dich nicht über deine Schwester und Bruder in der Gemeinde, damit wir nicht gerichtet werden. So steht es hier. Und es steht auch unter diesem dritten Aspekt, indem wir den Namen Gottes nicht missbrauchen. Dass wir den Namen Gottes aufpassen, wann wir ihn gebrauchen. Ich sage bewusst gebrauchen, nicht benutzen. Wir können Gott niemals für irgendetwas benutzen. Wir dürfen den Namen Jesus aussprechen. Das ist der Zugang zum Reich Gottes. Wir dürfen ihn gebrauchen. Die Juden sprechen bis heute nicht den Namen Jahwe aus, weil er zu heilig ist. Lass auch uns Christen darauf achten, dass wir in einem angemessenen Weise den Namen Jesus verwenden. Und weil es so schön ist, mit Jakobus zu lesen, wollen wir zum Schluss die Verse 13 bis 16 lesen, so quasi als Gedanken der Dankbarkeit, als Gedanken in diese neue Woche hinein. Was machen wir jetzt damit? Jakobus sagt, leidet jemand unter euch, der bete. Leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, dann singe Psalmen und Lobpreislieder. Ist jemand aus der Kirche unter euch krank, der rufe die Ältesten, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in den Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Mit diesem Satz will ich schließen. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Heiliger Geist, mach uns, deine Kinder, in dieser Generation zu solchen, die ungeduldig auf die Ankunft von Jesus warten. Indem sie darüber nachdenken, indem sie die Bibel lesen, indem sie beten, indem sie sich dir hingeben, Herr. Indem wir einen Unterschied machen gegenüber der Gesellschaft. Wir stoppen negatives Reden übereinander. Weil wir lernen, wir haben gelernt, wir kriegen die Worte nie wieder zurück. Eine Entschuldigung hilft deinem alle nicht. Heiliger Geist, hilf uns, dass wir nicht Verkläger der Brüder sind. Das ist ein anderer. Und hilf uns, Heiliger Geist, ungeduldig auf dich zu warten. Und lehre uns, Heiliger Geist, den richtigen Umgang mit deinem Namen, mit den wunderbaren Namen Gottes, mit unserer Lebensart und Weise, Herr. Heiliger Geist, sprich zu jedem von uns. Zeig jedem von uns die rote Linie auf, die für jeden von uns wahrscheinlich etwas unterschiedlicher ist. Dass wir dich lieben und ehren von ganzem Herzen. Und dass wir dialektisch unterwegs sind in dieser Spannung zwischen ganz nah Vater, ganz nah großes Ja über unserem Leben und doch ganz heilig, Herr. Du bist der Schöpfer des Universums. Du bist der Gott, der niemals in eine Box zu packen ist. Und du bist der Gott, der Geschichte mit uns in dieser Welt schreibt. Und mit uns und unseren Kindern. Und so segnen wir am Ende dieses Gottesdienstes auch unsere Kinder. Dass wir ihnen das Evangelium vermitteln können zu Hause. Mit Bibelstudium. Dass wir ihnen den Hunger nach dir, Jesus, nahe bringen, indem wir ihn selber leben. Dass wir mit unseren Kindern gesund geistlich unterwegs sind zu Hause, Herr. Vater, danke für Kindergottesdienst, aber das reicht never ever nikak da aus. Dass in unseren Kindern ein gesundes Fundament deines Wortes wächst. Das hast du uns anvertraut als Eltern. Und ich segne jede Familie, jede Vater und Mutter, Herr, dass deine Weisheit auf sie kommt. Wie sie das Evangelium in ihre Familie hineintragen und an die nächste und nächste Generation weitergeben. Unreligiös, unverkrampft. Das Leben vorleben mit dir, Herr. Verliebt bis über beide Ohren in dich und dein Wort. So möge uns der allmächtige Gott in dieser zweiten Adventswoche segnen. In dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.